Schön, dass ich wieder bei euch bin. Schön, dass ich hier sein kann. Freut mich ganz besonders. Und es ist schön, mal wieder in einer normalen Gemeinde zu predigen, euch alle so zu sehen, wie ihr so still an meinen Ohren hängt, ne? Wie jetzt nicht ständig die Tür aufgeht, irgendwelche Leute rein und raus gehen. Das ist mal was Schönes für mich. Ja, der Wilfried hat es ja erzählt, vielleicht ein Wort dazu, passt ganz gut zur Predigt. Wir haben einen Adventsmarkt organisiert. Ne? Das ist mir zugeflogen letztes Jahr im September. Kam irgendjemand und meinte, ey Volker, der holte mich runter vom Fahrrad, ich fuhr da vorbei und sagte, komm mal her, wir machen einen Adventsmarkt. Und ich sage, was, wir machen einen Adventsmarkt? Naja, von mir aus machen wir einen Adventsmarkt. Und das hat dann anderthalb Jahre gedauert fast, bis wir so weit waren. Und es ist ein Riesending geworden. Also wir haben zwei Tage gehabt, wir haben die ganze Kirche alles voll gehabt. Wir hatten unheimlich viele Stände und alles Mögliche. Aber interessanterweise war ich im Oktober so weit, dass ich dieses Event gar nicht mehr wollte. Ich habe dann gesagt, ich mache da nicht mehr mit. Es war ein bisschen schwierig, weil ich der Veranstalter war. Und die anderen waren dann eigentlich ziemlich betroffen, weil ich dann irgendwie gemeint habe, und warum ging es? Ich hatte plötzlich das Gefühl, wir stellen da Buden hin, wir machen irgendwas, aber wo bleibt jetzt eigentlich Jesus? Wo bleibt der Glaube? Wo bleibt das alles? Ne? Ersäuft wird das genauso wie in dem anderen Markt unter Strömen von Glühwein und Bergen von Bratwurst ersäuft. Und nichts ist mehr übrig. Und eigentlich wollte ich ja diesen Adventsmarkt, damit was von der Botschaft rüberkommt. Damit das nicht nur so ist, sondern damit klar ist, worum es geht. Naja, ich war schwer zu überzeugen und meine Mitstreiter mussten dann etliche Konzessionen machen. Und schließlich haben wir den Adventsmarkt gemacht und dann habe ich festgestellt, dass ich eigentlich völlig falsch lag, weil ich wie üblich nicht verstanden hatte, was Jesus eigentlich wirklich wollte. Und so musste er sich auch erst einen Weg in mein Herz hineinbahnen, damit ich da nicht abfalle. Ich habe hinterher dann noch Buße getan für mich selber, dass ich fast verhindert hätte, was Jesus doch wollte. Und am Ende war es ein riesengroßer Segen. Wir hatten mehrere Gemeinden da. Die Gemeinde, Freigemeinde am Hohenzollernring hat mir geholfen. Wir hatten unheimlich viele evangelistische Gespräche. Und wie wenn Jesus mich nochmal so richtig reindrücken wollte und sagt, jetzt schau endlich mal hin, du mit deinem harten Herzen immer und deinen Vorstellungen, hat er mir dann den Gottesdienst am Ende des Advents im Gassenviertel so voll gemacht, dass ich keinen Platz mehr im Café hatte. Leute mussten fast draußen stehen. Und das war natürlich dann schon toll. Und dann habe ich gemerkt, Dinge können auch dann einen Segen haben, wenn ich eigentlich eine ganz andere Vorstellung davon habe. Und wieder hat er mich dazu gebracht, zu verstehen, dass ich seine Wege nicht immer verstehe und einfach gehorsam sein muss. Aber davon will ich euch gar nicht erzählen. Es war jetzt bloß, weil der Wilfried anfängt. Heute wollte ich euch eigentlich was anderes erzählen und einen Teil der Geschichte von zwei Frauen und zwei Männern mitbringen. Hört sich gewöhnlich an, zwei Frauen, zwei Männer. Relativ gewöhnliche Frauen, relativ gewöhnliche Männer zunächst. Aber das Leben dieser zwei Frauen und dieser zwei Männer haben den Gang der Geschichte, euer Leben und vielleicht das Leben von vielen anderen Menschen, radikal verändert. Radikal. Und da wir Advent haben, ahnt ihr vielleicht schon, die Bibeltreuen unter uns, ne, worauf ich hinaus will. Bei den Frauen geht es natürlich um Elisabeth und Maria. Und jetzt könnt ihr raten, worum es bei den Männern geht, um ihre Kinder. Aber bleiben wir kurz mal bei den Frauen. Ich weiß nicht, ob ihr euch jemals so Gedanken gemacht habt über diese beiden Frauengestalten. Die sind nämlich sehr interessant. Und ich möchte das mal näher mit euch untersuchen. Die eine ist ja Elisabeth. Und wenn ihr die Geschichte kennt, dann wisst ihr, dass sie die Frau eines Priesters ist und unfruchtbar. Das ist ja so das Übliche. Schon hochbetagt im ständigen Gebet um Nachwuchs, unfruchtbar. Und für Bibelkenner wissen wir, dass diese Bibel, diese Frauengestalt Anklänge hat. Anklänge an andere Frauengestalten, die wir aus dem Alten Testament kennen. Sarah zum Beispiel. Hochbetagt, kein Kind, aber immerhin eine Verheißung. Und Hanna, ganz stark Hanna natürlich. Wer weiß, wer Hanna ist? Das ist die Mutter von Samuel, einer der ganz großen Propheten in Israel. Auch sie, unfruchtbar, ist im Gebet, im Tempel. Man hält sie für betrunken, der damalige Priester. Aber sie empfängt, sie bekommt ein Kind. Und das sind diese alttestamentalischen Klänge, die bei der Elisabeth dran sind. Und wichtig zu verstehen ist dabei, dass Gott zwar dabei ist in allem bei dem Nachwuchs, aber er kümmert sich ja nicht direkt um den Nachwuchs. Hier bleibt alles Materie zu Materie. Ich will ein bisschen darauf hinaus, ihr versteht Materie, das ist die Welt, in der wir leben. Die Welt, Paulus wird es vielleicht das Fleisch nennen, also halt das, die ganze materielle Welt. Wir haben zwar Gott in der Wirkung, auch bei der Elisabeth, aber der Vater ist Zacharias, nicht wahr? Zwei materielle Menschen, die ein Kind zeugen. Und das müsste man jetzt mal schauen. Maria als Frauengestalt ist ganz anders. Ich weiß nicht, ob euch das hier klar geworden ist, aber sie ist eine völlig andere, eine völlig neue biblische Frauengestalt. Die ist einzigartig und die ist neu. Und jetzt schauen wir mal die Unterschiede uns an. So, sie ist jung. Sie ist jung. Die ist ganz jung. Sie ist unverheiratet. Die anderen waren ja alle verheiratet. Die aber noch nicht. Die ist nur versprochen. Sie ist eine Jungfrau. Und ein entscheidender Punkt, die ist überhaupt nicht unfruchtbar. Merkt ihr den Unterschied zu den alten biblischen Frauengestalten und der Neue? Hier macht Gott etwas völlig Neues. Und jetzt passiert etwas, was vorher ja noch nie passiert ist. Hier empfängt sie ihr Kind nicht durch einen Mann, sondern durch den Heiligen Geist. Sie bekommt sozusagen ein Kind vom Geist. Während sozusagen bei Elisabeth eigentlich alles noch beim Alten bleibt, ist bei Maria alles neu. Und hier haben wir nicht die Befruchtung von Materie zu Materie, sondern hier befruchtet der Geist die Materie. Habt ihr das jemals bedacht? Habt ihr das jemals so sehen können? Wir haben ja eine geistige Welt, wir haben eine materielle Welt. Bei Elisabeth bleibt alles in dieser Materie, Gott ist zwar da. Hier plötzlich dringt der Geist in die Materie hinein. Und damit offenbart sich plötzlich der Geist in dieser Zeit als das herrschende Prinzip in dieser Welt. Hier wird auch eine Herrschaft klar gemacht. Wir werden später erfahren, warum. So anders wie die Kinder, wie die Frauen voneinander sind, sind auch die Kinder voneinander unterschiedlich, die geboren werden. Ihr wisst, das eine Kind, das von der Elisabeth geboren wird, das ist Johannes der Täufer. Es ist euch klar, das andere Kind ist natürlich Jesus. Wir wissen das. Interessant ist, dass sich beide Frauen haben eine Sequenz, wo sie sich besuchen. Und dabei ist ja Elisabeth die Ältere und sie unterstützt und ermutigt Maria in ihrer Schwangerschaft. Das ist ja ganz wichtig. Hier mal noch eine kleine Replik, die ich mir überlegt habe. Ich habe mir mal überlegt, was wäre, wenn Elisabeth und Maria in der heutigen Zeit leben würden. Das ist etwas, was mich in letzter Zeit enorm bewegt hat, ne? Da ja Abtreibungen bis zum 5. Monat genehmigt werden sollen. Und ich habe mir überlegt, unter unseren heutigen Bedingungen, natürlich lassen wir das mal, was jetzt mit Gott an der Stelle ist. Aber nehmen wir mal an, in unserer gottlosen Zeit hätte Elisabeth, ist euch das klar, ihr Kind wahrscheinlich abgetrieben, weil sie schon zu alt gewesen wäre und weil der Titertest vielleicht irgendwie nicht in Ordnung gewesen wäre. Maria hätte ihr Kind vielleicht gar nicht auf die Welt gebracht, weil sie ja noch nicht verheiratet ist, vielleicht die Schande hätte ersparen wollen und weil sie ja noch keine Berufsausbildung hat. Ist euch das eigentlich klar, wo, in welcher Zeit wir eigentlich leben? Wir reden ja über materielle, gefallene Welt. Na, so ist das heute. Damals zum Glück nicht. Hier treffen sich die beiden Frauen. Ein Kind hüpft vor Freude in der einen. Habt ihr das gelesen? Bei der Elisabeth, da hüpft das Kind, als es Jesus sagt, im Mutterleib. Na, Und da freuen sie sich und die helfen sich und die eine ermutigt die andere, bahnt ihr den Weg. Wer weiß, was sie sonst noch geredet haben. Er sagt, tu dich nicht ab, Maria, der Josef wird sich nicht von dir trennen, der wird da bleiben. Er hat es ja überlegt, oder? Ob er dieses Verlöbnis auflösen sollte. Und so ist es später auch bei den beiden Männern. Der eine bahnt den Weg für den anderen. Und das finde ich immer so spannend in der Bibel und mit dem, was Gott macht. Gott arbeitet gerne immer mit zwei Leuten, die entweder unterschiedlich sind, sich gegenseitig unterstützen. Jakob und Esau zum Beispiel ist ja so ein Beispiel, die miteinander Feind sind. Hier bahnt der eine den Weg für den anderen. Und dabei haben wir wieder diese Trennung zwischen den beiden. Der eine ist noch in der Tradition der alten Propheten, die wir aus dem Alten Testament kennen. Jesus wird uns später erklären, dass Johannes der Täufer eigentlich Elia ist. Das wird er uns sagen. Der Johannes ist ein ganz und gar alttestamentarischer Prophet. Der lebt in der Wüste, der ernährt sich von Heuschrecken und er predigt die Metanoia. Das ist die Umkehr von den falschen Wegen, die Buße, die Reue für die Sünde. Und wer die Propheten kennt im Alten Testament, der weiß, dass die das in einer Tour gemacht haben. In einer Tour haben sie gesagt, kehrt um, bekehrt euch, kehrt endlich um. Hört auf damit, was ihr macht, schmeißt die Götzen raus. Jetzt endlich mal, entscheidet euch. Elia hat gesagt, wie lange wollt ihr noch auf beiden Beinen hinken? Ist es Baal, so ist es Baal. Ist es Gott, so ist es Gott. Entscheidet euch. Und genau das Gleiche tut ja eigentlich auch Johannes. Die Buße. Allerdings gibt es hier einen Unterschied zu den anderen Propheten beim Johannes. Er weist jetzt darauf hin, und das ist ganz wichtig zu wissen, dass das Reich Gottes nun nahe ist. Das haben die anderen nicht gesagt. Die haben gesagt, kehrt um, aber Johannes sagt, kehrt um, das Reich steht unmittelbar bevor, das Reich Gottes. Aber während seiner Tätigkeit noch nicht angebrochen. Johannes lebt in der Wüste, abgesondert von der Welt, in Armut und Entbehrung, und das, was er isst, ist ihm von Gott gegeben. Matthäus 3,4 sagt uns, er aber, Johannes, hatte ein Gewand aus Kamelhaaren an und einen ledernen Gürtel um seine Lende. Seine Speise aber waren Heuschrecken und wilder Honig. Damit ist klar, dass Johannes weder Felder bestellt noch Almosen annimmt. Er baut nichts an und er jagt auch nicht. Er sammelt. Es ist auch so ein Anklang. Das Volk Israel in der Wüste sammelt Manna. Anders, wir werden noch darauf zu sprechen kommen, warum ist das wichtig, dieses Volk Israel in der Wüste, Johannes in der Wüste. Das ist, ich weiß nicht, von meinem Bibelverständnis heraus, ich weiß nicht, wie eures ist, aber meines ist so, es gibt keine Zufälle. Gott macht nichts umsonst, kein Komma, kein Punkt in der Bibel steht umsonst dort. Keine Orte, keine Räume, die gestellt werden, stehen umsonst und ohne Bedeutung da. Frage ist, ob wir es verstehen. Ganz anders Jesus. Er geht auch durch die Wüste und er erlebt die Bußtaufe Johannes in der Wüste selber. Aber er fastet nicht. Er hat einen klaren Unterschied. Und zwar in Matthäus 11, 18 und 19 steht das eigentlich auch ganz klar drin. Denn Johannes ist gekommen, aß nicht und trank nicht. Und dann sagt er später, der Menschensohn ist gekommen und er isst und trinkt. Der eine ist ganz aus der Welt heraus und der andere ist ganz und gar in der Welt drinnen. Der eine prophezeit in Matthäus 3,2, tut Buße, denn das Himmelreich ist nahe herbeigekommen. Das tut Jesus auch. Aber was ganz klar ist, mit ihm ist dieses Reich schon angebrochen. Es ist schon da. Er sagt uns später, es ist nicht da und dort und dort. Es ist hier mitten unter euch. Der eine ist ganz bußfertige Erwartung, der andere ist freudige Erfüllung dessen, was wir erhofft haben. Der eine ist noch ganz der materiellen Welt unterworfen, der andere hat die materielle Welt durch seinen Geist, durch den Geist unter sich unterworfen. Lukas 8,24, wer ist dieser, dass er auch dem Wind und dem Wasser gebietet? Merkt ihr was? Merkt ihr diesen Unterschied? Letztlich wird der eine sterben und wir wissen nicht, was aus ihm wird. Nehmen wir an, dass er bei Jesus ist. Er wird aber gesagt, er ist der Geringste im Himmelreich. Der andere wird auch sterben, aber wieder auferstehen. Und damit den endgültigen Sieg verkünden über den Verfall und die Verwesung. Und den endgültigen Sieg über das Fleisch verkünden, über die Materie. Und deshalb ist die Frage jetzt auch irgendwie ganz klar, was wird erwartet? Johannes schreibt, bist du der, der da kommen soll, oder sollen wir auf einen anderen warten? Ist ja auch so ein bisschen eine Frage im Leben von vielen Menschen. Ist Jesus der, der da kommen soll, oder sollten wir doch auf einen anderen warten? Manche Leute warten ja immer noch, bis auf den heutigen Tag. Oder anders ausgedrückt, fragt er ihn, bricht mit dir, Jesus, jetzt das Himmelreich, das ich gesagt habe, das nahe da ist, an? Bist du der Sieger über Tod und Teufel? Bist du es? Interessant, eigentlich sollte Johannes das doch wissen. Das ist nochmal eine ganz andere Sache. Warum ist das so? Und Jesus antwortet, sieh die Früchte des Himmelreichs an, die ich bringe, nämlich Gerechtigkeit und Erlöse, und erkenne, Blinde sehen, Lahme gehen, Aussätzige werden rein, Taube hören, Tote stehen auf, Armen wird das Evangelium gepredigt. Wird ja gern vergessen, dass er das gesagt hat. Armen wird das Evangelium gepredigt. Das war so eine Schwierigkeit bei mir, wenn ich Missionsbemühungen höre von den Menschen und sagen, wir müssen unbedingt jungen und mittelständischen Familien und Studenten das Evangelium predigen. Sag ich, Amen, ja, das dürft ihr, das ist schön. Aber habt ihr das auch gelesen? Armen wird das Evangelium gepredigt. Und sagt damit eigentlich eins. Ich bin. Das wird Jesus noch mehrmals sagen. Er wird sagen, ich bin. Habt ihr das? Ich bin das Brot. Ich bin die Tür. Ich bin der Hirte. Eine unglaubliche Provokation später für die Pharisäer, weil wenn er sagt, ich bin, ahnt ihr es? Das ist der Gottesname. Ich bin. Er sagt, er ist Gott. So hat sich Gott Mose vorgestellt. Ich bin. Ich bin. So fängt's an. Nun, die Frage ist natürlich, alles schön und gut, lieber Prediger, aber was heißt das jetzt für uns? Was bedeutet das eigentlich für uns? Und ich meine, dass wir ähnlich wie Elisabeth und Maria in Erwartung und Erfüllung schwanger sind in unserem Leben. Da ist etwas, das will auf die Welt, das will raus. Und dass wir einerseits einen Weg vorgezeichnet haben, der geht über Buße und Bekehrung und Erlösung. Dass wir umkehren, dass wir Metanoia haben, dass wir auf dem rechten Weg gehen können. Und die Umkehr, die Buße, ist der Weg, der gebahnt wird in die Erlösung. Das ist jetzt nichts Neues. Ihr werdet das natürlich wissen. Aber die Frage ist, wie wird das noch gepredigt und verkündigt? Wann habt ihr das letzte Mal so richtig gehört, dass man büßen soll, dass man umkehren muss, dass man auf einem falschen Weg unterwegs ist? Damit fängt es doch wohl an. Und wenn ihr jetzt in die Mission geht, sagt ihr den Leuten eigentlich, dass sie büßen müssen? Oder redet ihr nur von der Erfüllung? Weil ihr Angst habt, dass wenn ihr sagt, dass sie büßen müssten, dass dann die Erfüllung negiert wird. Wir wissen, dass wir neu geboren werden und die Siegeskrone durch Jesus ertragen. Aber die Buße ist deshalb nicht obsolet. Und deshalb ist die Frage für euch, und das ist die erste Schicht, wenn ihr in eurem eigenen Leben und in dem Leben von anderen einen Weg bahnen wollt für Jesus, wie ist das mit der Buße und der Umkehr? Predigt ihr das? Sagt ihr das? Nehmt ihr das selber an? Nehmt ihr das selber für euch an? Stellt ihr euch hin und könnt noch sagen, ich tue jetzt Buße. Ich bin falsch unterwegs gewesen, selbst als Gläubiger noch. Geht man manchmal falsche Wege? Ihr nie? Ich schon. Ich habe letztens erst wieder Buße tun müssen, weil ich einfach falsch unterwegs war. Und das ist ja nicht etwa etwas, was verzichtbar wäre. Ich sage euch mal etwas, was ich erlebt habe in meinem Leben, einige Zeit. Da waren junge Männer, zwei Stück, und ich habe mit dem einen geredet. Und die waren also völlig, die haben in Zuständen gelebt. Rollos runter, Videos, eingewachsene Fußnägel, sich nicht gewaschen, so ein furchtbares Ding. Und irgendwann haben alle möglichen versucht mit der Liebe und wir waschen sie jetzt und so weiter. Mir hat's mächtig gestunken und ich habe mir den einen mal vorgenommen und wir sind mal in eine Buße gegangen zusammen und habe dem so richtig erzählt, was ich meine in seinem Leben und wie mich das anstinkt und habe dem, wie gesagt, den Kopf richtig zurechtgerückt. Dafür wird man neuerdings ja viel kritisiert. Das darf man ja gar nicht mehr so richtig. Dann wusste ich nicht, was daraus wird, weil er sagt, ja, du musst dem doch Hoffnung geben und so weiter, du musst dem doch Erlösung geben. Da sage ich, nee, dem habe ich jetzt erstmal erzählt, was ich meine. Später, ungefähr ein Jahr später, ich wusste nicht, was aus ihm wurde, kam ein Kollege zu mir und hätte gesagt, er hat den getroffen, der ist jetzt Altenpfleger in einem Heim, der sieht ganz anders aus, sein Leben hat sich radikal erneuert, ne? Und da sagt er, und stell dir vor, der hat gesagt, das ist, weil du mit dem geredet hast, auf die Art, wie du mit dem geredet hast, weil du Buße von ihm gefordert hast und Umkehr. Bahnt einen Weg für euren Gott und werdet vielleicht auch mal zu einem Johannes im Leben anderer. Scheut und schreckt euch nicht, anderen Leuten auch mal zu sagen, was ihr seht. Auch mal den anderen zu sagen, ich bin der Meinung, du bist falsch unterwegs. Klar, feiern die Leute das nicht, da werdet ihr nicht gefeiert. Ihr wisst ja, was passiert. Ne? Dann wird irgendwie auf einer großen Tanzfete euer Kopf irgendwie durch die Gegend getragen, ne? Symbolisch, ne? Weil ihr sowas gesagt habt und gesagt, du bist wohl verknöchert. Ne? Wie kannst du nur in unserer schönen Welt, in der alles in Ordnung ist, wie kannst du mir, was bildest du dir ein, mir zu sagen, dass etwas in meinem Leben nicht in Ordnung ist? Aber ehrlich gesagt, das müssen wir. Da bin ich mir ganz sicher. Denn sonst bahnen wir keinen Weg für Jesus. Oder wir verkünden irgendwas Falsches. Aber es hat noch eine andere Schicht. Die möchte ich euch auch sagen. Und das ist euer eigenes, unser eigenes Glaubensleben. Und ich weiß nicht, ob euch das klar ist. Aber unser Glaubensleben ähnelt sehr dem Auszug des Volkes Israel aus der Sklaverei. Ist euch die Parallele jemals aufgefallen? Ihr werdet alle, wir werden alle, in eine durch und durch materielle Welt hineingeboren. Ich sehe es jetzt wieder an Weihnachten, wir sind ja an Weihnachten. Durch und durch materiell. Jetzt schon sind die Leute dabei, sich zu überlegen, was könnten wir den Kindern denn noch schenken? Ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich schaue meine Enkelkinder an, so, was soll ich denen jetzt eigentlich noch schenken? Ich habe ihnen ein Segenslied geschenkt. Das gibt es jetzt gerade von einem, der heißt David Zenz. Da kann man ein personalisiertes Segenslied bestellen für seine Enkel oder für seine Kinder. Es ist sehr schön, es handelt von Gott und das ist ein Geschenk aus der geistigen Welt. Aber erwartet wird ein iPhone, ein iPad, noch mal mehr Lego und so. Ich habe manchmal im Kinderzimmer bin ich gekommen und habe gedacht, mich trifft der Schlag. So viel wieder drin ist. Ist furchtbar. Aber der Punkt ist der, diese durch und durch materielle Welt, das ist natürlich Ägypten. Ich weiß nicht, ob euch das klar ist. Es geht darum, wenn der Strom, der Nil, der als Gottheit angebetet wird, ist ein materieller Strom. Ihr könnt das auch sehen als Warenstrom. Als Riesenstrom von Waren, die da kommen. Und interessanterweise ist ja eine Idee des Pharao, dass man die Söhne und die Kinder in diesem Strom ersäuft. Ist euch schon mal klar geworden, was das heißt? Wir ersäufen den Geist unserer Kinder und unseren eigenen Geist in materiellen Dingen, in Strömen von iPads, Elektroautos und allen anderen ertränken wir den Geist. Das ist genau das, was der Pharao vorgeschlagen hat und was die große, große Gefahr in dieser materiellen Welt ist. Wer schon mal, wie ich jetzt auch gerade, ich räume gerade mein eigenes Haus aus, das ist furchtbar, weil ich einfach auch sehe, wie sehr ich ertränkt bin in Materie und wie schwer es manchmal ist, sich davon zu trennen. Wer das kennt, der ahnt es, wer auch mal um sich herum schaut. Wir werden aber aus dieser materiellen Welt hinausgeführt durch die Predigt zur Buße. Buße denn wovon? Buße wofür? Buße für unseren Egoismus, Buße für alle die falschen materiellen Wege, in denen wir gehen, werden wir hinausgeführt in eine geistige Welt. Und wisst ihr was? Ich weiß, ihr habt als Christen oft so eine Vorstellung, dass Wüstenzeiten sind so Zeiten, in denen man Gott fern ist. Aber hier ist was ganz anderes gemeint. Die Wüste ist eine geistige Welt, weil es in der Wüste nichts Materielles großartig gibt. Ist euch das hier klar? Da gibt es nicht mal was anzubauen, da gibt es keine Autos, da gibt es gar nichts. Eine geistliche Welt, in der man einzig und allein von Gott ernährt wird. Johannes in der Wüste. Heuschrecken und Honig, das Volk Israel, Manna, eine geistige Welt. Und in dieser geistlichen Welt, abgesondert von der materiellen Welt, werden wir im Glauben erzogen. Das Volk Israel wird erzogen und wir werden erzogen. Wir werden erzogen, in der Buße zu verstehen, was wichtig ist und was nicht wichtig ist. Und das sage ich euch. Der ganze Kram um euch herum ist nicht wichtig. Der ist sinnlos. Ich habe jetzt so viele Leute gehabt, die gestorben sind in der Stadtmission. Ich sage euch, was mit dem ganzen Zeug passiert. Die Müllverbrennungsanlagen reden davon. Und denkt dran, was Jesus gesagt hat. Sammelt nicht Schätze in dieser Welt, die doch rosten. Sammelt euch Schätze in der geistlichen Welt. Das sagt er. Und in dieser Erziehung, in dieser geistlichen Welt, in der Buße, und das meine ich, bahnt Jesus mal einen Weg in eurem Leben in dieser Adventszeit und trennt euch von dem Kram. Das ist eine wunderbare Aufgabe für euch. Schmeißt weg, was ihr nicht braucht. Aber schmeißt es nicht nur weg, gebt es den Armen. Verschenkt es Leuten, die es haben wollen. Das ist ganz wichtig in unserem Leben. Und macht mal eine kleine Wüste um euch herum. Das ist schön, das gibt offenen Raum. Ne? Und dann schließlich kommen wir ja in das Reich Gottes. Israel als das verheißene Land ist ja das Problem. Die Israeliten wollen ja nicht raus aus diesem geistlichen Land. Das ist doch schön, wenn Gott einen versorgt. Wenn der in einer Feuer- und Wolkensäule die ganze Zeit bei uns ist. Warum sollen wir raus in die materielle Welt? Warum sollen wir wieder anbauen? Warum sollen wir wieder irgendwas machen? Und das ist genau der Punkt. Mit Jesus Christus lernen wir, dass der Geist über die Materie herrscht. Dass wir nicht länger Sklaven sind dieser Dinge. Wir sind nicht länger Sklaven des Fleisches. Wir sind erlöst durch den Geist. Und wo der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. Das heißt, wir werden aus einer materiellen Welt erlöst. Und jetzt steht in Hebräer 2,15, in der wir durch Furcht vor dem Tod im ganzen Leben Knechte sein mussten. Ihr seid Knechte der Dinge, die ihr um euch herum anhortet. Und mit Jesus, durch die Herrschaft des Geistes, werden wir von Knechten und Sklaven zu Königssöhnen und Töchtern und herrschen durch ihn in uns mit ihm und sind nicht länger Sklaven der Angst. Und deshalb gebe ich euch etwas für die dritte Adventswoche mit. Ihr könnt sprechen und daran denken und Jesus immer wieder von Neuem, hört nicht auf damit, den Weg bahnen in euch. Ich kehre um von der materiellen Welt in die geistige Welt. Ich kehre um. Ich erkenne, wo wirklich Herrschaft ist. Mit Jesus, das ist das Zweite, habe ich den Sieg. Das könnt ihr euch nicht oft genug sagen. Mit Jesus habe ich den Sieg. Das Dritte ist, ich bin nicht länger ein Sklave der Angst. Ein schönes Lied, ich könnte das jeden Tag singen. Ich bin nicht länger ein Sklave der Angst. Ich bin ein Königskind. Und das Vierte, was ihr euch sagen könnt, wenn Jesus in euch ist, dann brennt das Licht der Befreiung von Fleisch, Tod und Sünde hell in euch und aus euch heraus. Erinnert ihr euch, was Jesus gesagt hat? Niemand zündet doch ein Licht an und stellt es unter den Stuhl. Welches Licht im Advent in euch brennen soll? Kehrt um von der materiellen Welt in die geistige Welt. Hört mit der sinnlosen Beschenkerei auf, mit immer mehr Kram. Denkt daran, dass ihr mit Jesus den Sieg habt. Ihr seid nicht länger Sklaven der Angst. Ihr braucht das materielle Zeug nicht. Das Licht der Befreiung brennt hell in mir. Könnt ihr euch das sagen? Könnt ihr euch das vorstellen? Euch einmal eine Woche so zu begleiten? Und wenn ihr wollt, ich bringe euch eine Mülltonne vorbei. Und damit wünsche ich euch einen geistlichen Advent und eine Woche des Sieges über die materielle Welt. In Jesu Namen. Amen.